Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wann haben Sie das letzte Mal gut gestritten? Dann wissen Sie, Streit ist für Beziehungen und eine demokratische Gesellschaft unerlässlich. Es ist der Königsweg, Dinge zu klären. Doch kann man in sozialen Medien überhaupt gut streiten? Verhindern Sie nicht eigentlich den Austausch von Meinungen, bei dem man sich respektiert und auch Minderheiten akzeptiert werden, weil es immer nur um Emotionen und Recht haben geht? Das fragen wir in dieser Breitbandausgabe und dazu begrüßt sie aus dem Berliner Studio Vera Linz und aus Köln zugeschaltet ist mein Kollege Markus Richter. Hallo Markus.
Hallo und ich bin hier, weil hier gerade noch die Gamescom läuft, die wichtigste Computerspielemesse in Europa, auf der ganzen Welt, die größte sogar, die alljährlich Ende August in der Messe Köln stattfindet. Games gelten ja oder versuchen schon lange als Teil der Kultur und als Wirtschaftsfaktor akzeptiert zu werden und dieses Jahr war es soweit, die Bundespolitik hat sich auch dafür interessiert und wir fragen uns heute, warum? Und was wurde eigentlich aus all den Virtual Reality Träume, über die wir auch hier bei Breitband immer wieder gesprochen haben. Das klären wir alles ebenfalls in dieser Stunde und es gibt wie immer Netzmusik, die kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden kann.
Genau, und los geht's mit Musik, die wie eine Fahrt durch sternenklare Nacht mit offenem Verdeck ist. Bei Late Nights möchte man aussteigen und mittanzen. Das Stück kommt von Daniel Rodriguez alias Kilohertz, einem laut Selbstbezeichnung ziemlich durchschnittlichen Highschool-Studenten aus Miami, der seine gar nicht durchschnittlichen Songs selbst auflegt.
Breitband Topic.
Lange galt das Internet als Heilsbringer für unsere etwas träge gewordene westliche Demokratie, bei der alles schon irgendwie läuft und das politische Engagement des Einzelnen beim Urnengang endet. Gehofft wurde auf virtuelles Regieren unter weitreichender Bürgerbeteiligung. Das Stichwort dafür ist E-Democracy. Mittlerweile fragen sich aber viele, ob konstruktives Streiten in den sozialen Medien überhaupt möglich ist.
Die Menschen verfallen aus Frustration über das politische System zwar nicht mehr in Apathie, es wird über die Politik gestritten, aber wie inhaltsreich und sinnvoll ist das Ergebnis? Es mehren sich Stimmen, die behaupten, soziale Medien behindern den sinnvollen Austausch von Meinungen, bei denen man sich gegenseitig respektiert und auch Minderheiten akzeptiert. Matthias Finger hat sich das mal genauer angeschaut.
Shitstorm, Hate Speech, Filterblase. Fotos hochladen, schnell kommentieren, liken, klick, klick, klick. Das Internet taugt nicht zum ausgewogenen politischen Diskurs. Vielmehr gefährde es die demokratische Öffentlichkeit. Das findet der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski von der City University Hongkong. Im Netz agierten wir ständig unter Zeitdruck. Es zählten nur die Klicks und nicht die Argumente. Zudem behindere unser, Achtung Fachbegriff, dualistisches Reaktionsverfahren eine tiefergehende politische Meinungsbildung.
Dass wir also liken oder nicht und es keine Nuancen dazwischen gibt, ist ein Problem für eine Diskussion, die auch die Ambivalenzen einer Position deutlich machen will, die auch deutlich machen will, dass es Schattierungen gibt und Überlappungen und nicht nur schwarz und weiß.
Simanowski sieht das Abendland in Gefahr, wie andere vor ihm, beim Aufkommen des Fernsehens. Das schnelllebige Netz fördere weder Reflexionsfähigkeit noch nuancierte Argumentation, Grundbedingungen einer demokratischen Streitkultur. Zudem finde Kommunikation in unserer immer komplizierter werdenden Gesellschaft zunehmend über Bilder statt, also auf Snapchat, Instagram und Facebook.
Diese Visualisierung, die halte ich für gefährlich, weil eben das Rationale dabei verloren geht, das Sprachliche. Und nur in diesem Sprachlichen, in dieser Distanz, die die Sprache verlangt, die uns ja auffordert, dass wir überhaupt die Situation erstmal beschreiben. Und dazu müssen wir die richtigen Wörter finden. Das heißt, wir müssen nachdenken, was wir überhaupt erleben.
Leute, die nicht reflektieren, gab es schon immer. Nur hatten die früher kein Sprachrohr. Zudem ist die digitale Kommunikation neu für uns. Entwicklungstechnisch sind wir immer noch an die persönliche Kommunikation in kleinen Gruppen angepasst.
Früher im Stammesverband bin ich im Wesentlichen auf Vertraute gestoßen und hatte mit denen per Ritualen und enger Kooperation beste Kontakte. Da hat man sich verständigen können, durch mimische Kommunikation. Man lächelt sich an oder man mag sich eben nicht und geht sich aus dem Weg.
Meint der Psychologe Peter Walschburger. Den Streit im Netz müssen wir also erst noch lernen. Zum Glück sind wir Menschen anpassungsfähig. Im Internet fehlen Stimmmodulation und Gestik. Vermeintliche Anonymität verleitet zu verbaler Gewalt. Auch Deindividuation genannt. User dissoziieren sich und trennen private Person und Internetpersönlichkeit. Reihenweise entwickeln nun Medienhäuser neue Diskussionsformate, um unsere vermeintlich entgleiste Kommunikation wieder konstruktiv zu machen.
Es würde sehr viel in diesem Land besser sein, wenn wir besser streiten könnten,
behauptet Dirk von Gehlen, Leiter Social Media bei der Süddeutschen Zeitung, und veranstaltet mit Lesern ein Democracy Lab, also ein Demokratielabor.
Das Besondere dabei war, dass sie sich von ihren eigenen Meinungen lösen mussten. Sie mussten bereit sein, jemand anderen ihre eigene Meinung zu übergeben. Der hat dann als Gegenseite die Meinung zusammengefasst, mit dem Ziel, tatsächlich einen Wettstreit der Ideen hinzukriegen.
Allerdings leben heute viele im starken Bewusstsein, immer Recht zu haben. Was aber, so beschreibt es der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, oft im umgekehrten Verhältnis zur eigenen Auffassungsgabe steht. Die WDR-Jugendwelle 1 Live startet das YouTube-Format Ausgepackt und sperrt eine radikale Christin mit einer lesbischen Geschlechtsgenossin in eine Küche. Die Zeit wiederum vermittelt Gesprächspartner mit stark konträren Meinungen im Netz, bis es kracht. Oder lassen die digitalen Medien entgegen allen Prophezeiungen etwa doch sinnvolle Diskussionen zu?
Ja, und diese Frage haben wir an den Psychiater Jan Kalbitzer weitergereicht. Der hat nämlich selbst damit experimentiert, im Netz zu streiten. Vorher aber Musik.
Und die kommt von Those Things, einer Band aus Vancouver. Eine Mischung aus Pop-Text, Punk-Energie und Metal-Gitarren und einer klaren Frauenstimme. Das erste Album erschien 2014. Wir hören ein Stück, das auf der Musikplattform Jamendo bereits mehr als 112.000 Mal gehört wurde. 1985.
Might have asked for something weird. Now I'm stuck for
Wie viel konstruktiver Streit ist in sozialen Netzwerken eigentlich möglich? Nicht viel, möchte man meinen, wenn man die Diskussionen so verfolgt. Es geht ja immer um Hate Speech, von Emotionen und Zuspitzung. Aber vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht geht es doch auch anders.
Genau, und darüber habe ich mit dem Psychiater Jan Kalbitzer gesprochen. In seinem Buch Digitale Paranoia hat er sich ja mit unserem Verhalten im Netz auseinandergesetzt. Und er hat auch in einem Selbstexperiment versucht, online gut zu streiten. Und als erstes habe ich ihn deshalb gefragt, inwieweit ihm dieser Versuch gelungen ist.
Mir ist es nie geglückt, mich mit irgendjemandem über irgendwas längerfristig zu streiten. Es gab mal kurz unfreundliche Kommentare, aber meistens wurde nicht mehr reagiert, wenn ich irgendwie in die Diskussion gehen wollte. Wobei es mir auch schwerfällt, so richtig aggressiv zu sein. Also wenn es darum geht, beleidigend zu werden, dann wird es meistens schwieriger. Aber so auf dem Niveau darunter sich zu streiten, ist mir nicht gelungen.
Was für eine Erklärung haben Sie dafür? Woran mag das gelegen haben, dass Ihnen das nicht geglückt ist?
Mein Eindruck ist, dass die Nähe und Distanz zwischen Menschen in den sozialen Medien noch nicht so ganz geklärt ist. Das heißt, wir erleben die Menschen als sehr nah. Man sitzt vor seinem Computer und sieht in seiner Timeline diese ganzen Dinge passieren, liest die Argumente. Und das kommt einem sehr nah vor, aber die Menschen sind oft sehr weit weg. Man kennt die gar nicht gut und reagieren sehr unterschiedlich, je nachdem, wie gut sie einen kennen. Das ist noch ziemlich unreguliert und ich glaube, es macht es schwierig, da einen vernünftigen Abstand zu finden und zu wissen, wie intensiv man reagieren kann. Wenn man jemandem gegenüber sitzt, dann spürt man seine Präsenz, man sieht vieles in der Mimik und kann einschätzen, wie intensiv man darauf reagieren darf. Aber in sozialen Medien geht es dadurch öfter mal schief, dass man das nicht so gut einschätzen kann. Und dann wird man mal zu heftig und dann schämt man sich vielleicht nachher und diskutiert nicht mehr weiter und hört auf. Oder mal ist es so sanft, dass keiner auf einen reagiert, was mir eher passiert ist. Das muss ich erst noch regulieren.
Das liegt sicherlich vor allem daran, dass man sich eben nicht sieht und dass Dinge ja auch missverständlich sind, wenn sie nur geschrieben sind. Kann man das so erklären?
Ich glaube, das können wir lernen. Also wir haben unsere Kommunikation ja ständig verändert. Und wir haben auch übers Telefon gelernt, anders zu kommunizieren. Das funktioniert ja ganz gut. Ich glaube, dass wir das immer besser lernen und dass man sich zum Beispiel daran gewöhnt, dass geschriebene Nachrichten auch oft bleibend sind. Also man kann sich darauf berufen, was jemand früher gesagt hat. Das verändert die Streitkultur ja völlig. Wenn man in einem Ehestreit sagen könnte, du hast aber vor 2 Jahren schon mal das und das gesagt, das würde ja total verändern, wie man miteinander streitet. Und das gibt es in sozialen Medien schon und man gewöhnt sich auch daran. Was für viele Menschen schwierig ist, ist, dass es permanent anwesend und nah ist. Also ein Streit hört nicht auf. Man streitet sich vielleicht mit jemandem, der eigentlich ganz weit weg ist, den man gar nicht gut kennt und nachts erscheint das trotzdem immer wieder, wenn man ein Smartphone hat oder auf dem Computer nachguckt. Und das, diese langen Verläufe, dieses Unabgeschlossene von Streitigkeiten und auch das Fehlen von Ritualen eines Streitabschlusses, dass man sich vertragen muss, weil man Zeit miteinander verbringt, das gibt es auch nicht so richtig.
Sie schreiben in Ihrem Buch Digitale Paranoia darüber, dass wir das Netz auch oft unreflektiert nutzen. Und eben sagten Sie, Sie glauben, man kann das lernen mit dem Streit. Ist das auch so ein Punkt, dass wir es einfach noch nicht lange genug nutzen, um wirklich darin versiert zu sein?
Ich finde es schwer, das voneinander abzugrenzen. Das eine ist, ich glaube, dass wir uns an das Internet gewöhnen können und neue Rituale und Kulturen dafür finden. Es gibt aber auch offenbar was Eigenständiges, was in bestimmten Kommunikationen des Internets stattfindet, also dem rein Geschriebenen. Das rein geschriebene Kommunikation für sich genommen in den sozialen Medien auch eine Veränderung schafft. Wir werden das, glaube ich, jetzt noch deutlicher sehen, wenn die virtuelle Realität kommt und wir dann andere Menschen stärker wahrnehmen können, denen dreidimensional begegnen, die sehen können, die vielleicht auch irgendwann riechen können. Das wird auch nochmal unsere Kommunikation verändern und dann wird es, glaube ich, viel mehr darum gehen, was es bedeutet, dass Menschen dauerhaft so nah präsent sein können in unserem Leben, die uns vorher gar nicht nah waren. Also jemand, der sonst irgendwie 200 Kilometer entfernt in der Kneipe gesagt hätte, der Kalbitzer spinnt, den höre ich jetzt dann sofort und kann ihn vielleicht sogar auf einmal vor mir sehen, wenn er das sagt. Das verändert ja unsere Wahrnehmung der Welt völlig.
Es gibt auch Kritiker, die sagen, so wie das jetzt gebaut ist, also damit meine ich noch gar nicht das Virtuelle, sondern einfach das, wo wir uns noch nicht sehen, ist das einem Streit nicht zuträglich? Also, weil Emotionen eben vordergründig nach oben gespielt werden, weil es oft auch nur um Daumen hoch, Daumen runter geht, also um Schwarz-Weiß und nicht eine differenzierte Kommunikation. Inwieweit erlauben denn die sozialen Netzwerke, so wie sie jetzt gebaut sind, wirklich eine differenzierte Auseinandersetzung, ein Abwägen?
Was wir jetzt für eine Entwicklung gerade haben, ist eher, dass es wieder so eine Fragmentierung gibt, also dass es eigene Bereiche gibt, dass sich zum Beispiel Menschen aus dem rechten Bereich in eigene soziale Netzwerke zurückziehen, wie Gap, und da miteinander diskutieren. Dass es also so war, dass das Internet erstmal Räume geschaffen hat, wo viele Menschen gleichzeitig anwesend waren, die sehr unterschiedlich waren, und es jetzt eher wieder so eine Fragmentierung gibt in eigenen Netzwerken, auch in den USA, wo rechte Gruppen verdrängt werden aus dem allgemeinen Internet und sich dann eigene Räume schaffen, wird es dann wieder so fragmentierte Räume geben. Und was das zu bedeuten hat, ist mir noch nicht so ganz klar, weil das, was wir als rechten Rand bezeichnen, ist relativ breit geworden. Und wir haben ja ein großes Problem auch im Umgang mit Scham im Internet, wie man mit Schamgefühl umgeht. Und wenn wir das jetzt auch noch abgrenzen in eigene soziale Medien, dann kann es sein, dass wir große Räume haben, wo Menschen miteinander diskutieren, die ganz anderer Meinung sind. Und was das für unsere Gesellschaft bedeutet, das wissen wir noch nicht. Wenn sowas früher an einem Stammtisch gesagt wurde, wo 8 Leute saßen, hat das eine andere Wirkung, als wenn jetzt plötzlich Hunderttausende miteinander darüber diskutieren in einem Raum, der aber nicht Teil der Zivilgesellschaft ist, wo man auch mitkriegt, was da passiert.
Gibt es da richtig Mechanismen, weil Sie sagten Charme, also wo Leute ganz schnell abgestempelt werden oder in eine Ecke geschoben werden, wo sie sich eigentlich gar nicht hingehörig fühlen? Gibt es da Mechanismen, wie so eine Diskussion also sehr schnell unsachlich wird?
Eine Sache, die wir wissen, ist, wenn wir unsere Umwelt als bedrohlich wahrnehmen, dass wir schneller anfangen, in Schwarz-Weiß zu unterscheiden. Und das ist in den sozialen Medien durchaus teilweise so gewesen, dass Leute sich schneller bedroht gefühlt haben und schneller unterschieden haben in Freund, Feind, Gut und Böse und Leute abgestempelt haben in Gegner. Das wird gerade aber wieder ein bisschen differenzierter, so wie ich das wahrnehme, dass nicht mehr ganz so schnell jemand abgestempelt wird, dass nicht mehr so schnell ein Shitstorm entsteht. Ich frage mich momentan manchmal, ob es nicht vielleicht so ist, dass wir einen stillen Teil der Gesellschaft haben, die sehr davon profitieren, dass die lauten, die sich gerne in den Vordergrund drängen, die auch in der Lage sind, durch ihre Extrovertiertheit eine bestimmte Form von Macht zu ergreifen, so viel mit dem Internet beschäftigt sind und in der Zeit vielleicht was ganz anderes machen.
Wir sprachen jetzt viel über Diskussionskultur im Netz und es gibt auch Kritik daran, auch wenn Sie jetzt auch gestellt haben, dass wir da auch in einer positiven Entwicklung sind. Wie weit würden Sie sagen, ist das Netz verantwortlich für eine schwierige Diskussionskultur und wie weit sind auch gesellschaftliche Entwicklung, ja, eine Kluft von Arm und Reich oder andere Zuspitzungen, die Individualisierung und so weiter, wie weit sind die auch zuständig dafür, dass eine Diskussionskultur nicht so ist, wie wir sie uns wünschen?
Es gab schon immer ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die überhaupt nicht diskutieren konnten, weil sie das nicht viel geübt haben. Das Problem, was ich dann oft als Psychiater habe, was ich auch in der nicht-psychiatrischen Allgemeinbevölkerung öfter sehe, ist, dass wir uns angewöhnt haben, so ein Psychojargon zu nutzen, um jemanden dann gleich so ein bisschen abzustempeln als schwierig oder nicht in der Lage zu diskutieren. Diese Psychologisierung der Gesellschaft führt dann dazu, dass wir unsere Diskussionspartner dadurch diskreditieren, dass wir ihnen irgendeinen Stempel verpassen von wegen, der ist narzisstisch, das wird ja häufig vergeben im Internet, oder der ist dumm oder der ist dazu nicht in der Lage oder aufmerksamkeitsbedürftig. Dass wir viele Psychostempel benutzen, um Leute zu diskreditieren, die wir vielleicht nicht verstehen oder deren Argumente wir auch nicht teilen, quasi als Waffe. Und das Interessante daran ist auch, dass wir in dieser ganzen Diskussion das Rationale überschätzen. Wir denken immer, wir müssten das Rational lösen. Wir müssten die Sache mit den Fake News lösen, indem wir mehr nachdenken. Wir müssten objektiver diskutieren, aber das ist ja überhaupt nicht möglich. Objektivität wird ja völlig überschätzt. Emotionalität ist ja was ganz Wichtiges in der Auseinandersetzung. Einerseits ist Wut wichtig, um auch mal die Sachen zu sagen, die man denkt. Aber Emotionalität ist auch wichtig, um sich in den anderen reindenken zu können und die Argumente des anderen gut zu verstehen. Es gibt ganz interessante Studien dazu, dass wir rationale Argumente oft eigentlich nur nutzen, um das zu bestätigen, was wir intuitiv schon für richtig halten und in einer Diskussion die Oberhand zu gewinnen. Das heißt, wir versuchen möglichst gut und geschickt zu argumentieren, also damit es möglichst objektiv und rational klingt, vielleicht noch mit so ein bisschen psychologischen Argumenten. Aber eigentlich wollen wir nur die Diskussion gewinnen, um uns selbst zu bestätigen. Und ich glaube, vielleicht müssen wir dieses rauere, aggressivere auch ein Stück weit aushalten, wenn wir wollen, dass alle Argumente zur Geltung kommen und auch alle Leute mit ihren verschiedenen Hintergründen dabei sein können.
Sagt der Psychiater Jan Kalbitzer, der im Großen und Ganzen doch recht hoffnungsvoll auf die Zukunft der Streitkultur im Netz schaut. Wir werden das natürlich weiter beobachten und danken für dieses Gespräch.
I'm a boy who makes music, date me. Damit wirbt Dylan Van Savage für sich. Der junge Mann sieht auf seinen Fotos auch recht Schwiegersohn-kandidatenmäßig aus. Musikalisch passt das auch, klassisch und piano-zentriert arrangiert. Der Text ist ein bisschen anders, hören Sie gleich mal zu, aber er singt in der Tradition des Crooners, also ganz sanft. Ein gutes Beispiel dafür, das vorgestellte Stück Strange Things.
Do you believe gravity is pulling you down? Or is it just a state of mind that brings you around? Do you believe society is a product of man? Does a man get you down when you throw up your hands? Singing, I don't know what it is you want me to do. Should I find out a way to take on the day and spend it with you? A presidential candidate should not speak their mind. They should just be mannequins that are deaf and blind. A fair vote in politics is nothing at all. You can see them on the evening news having a ball. Singing, I don't know what it is you want me to say. Should I find out a way to take on the night and give it away?
Breitband Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo.
Und wir starten in unseren Wochenrückblick oder Überblick mit dieser Ankündigung vom Bundesinnenminister Thomas de Maizière von gestern.
Mit Wirkung vom heutigen Tage habe ich den Verein mit der Internetplattform, der linksextremistischen Internetplattform, links unten in die Media verboten.
Das Verbot begründet der Innenminister unter anderem damit, dass auf der Plattform zu Gewalt gegen Andersdenkenden, gegen Repräsentanten des Staates und gegen Sachen aufgerufen werde. Zum Beispiel seien auf der Seite detaillierte Anleitungen zum Bau von Molotow-Cocktails und Brandsätzen verbreitet worden. Tim, du hast einen Überblick über die Reaktionen auf dieses Verbot.
Auf der einen Seite gibt es durchaus Zustimmung. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel von der SPD sprach zum Beispiel von einem Schritt in die richtige Richtung. Bundesjustizminister Heiko Maas hat das Verbot als wichtigen Schlag gegen Gewalt bereite Linksextremisten bezeichnet. Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn, der wundert sich, dass die Plattform jetzt verboten wird. Schließlich sei sie seit Jahren betrieben worden. Seine Partei wittert ein Wahlkampfmanöver. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, ein Verbot würde vielleicht zu weit gehen. Zum Beispiel meint das Markus Reuter von Netzpolitik.org im Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Für ihn ist die Seite auch ein Informationsportal gewesen mit relevanten Artikeln, wie zum Beispiel dem Protokoll der AfD-WhatsApp-Gruppe.
Es sind natürlich da Inhalte auf der Seite, die strafrechtlich relevant sind. Und dagegen vorzugehen, ist natürlich legitim. Die große Frage, die ich habe, ist, hat man davor eigentlich genug getan, um jetzt diese einzelnen Inhalte eigentlich rauszubekommen? Also mit Gerichtsbeschlüssen irgendwie, wenn man die Leute ja kennt, also es gab ja auch Hausdurchsuchungen, dass man dahin geht, denen das zustellt, sagt, hey, nimmt diese Sache runter, das ist strafrechtlich relevant.
Ja, den Link zum ganzen Interview mit Markus Reuter von netzpolitik.org gibt es auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Seit Anfang des Monats läuft ein Pilotprojekt zur Gesichtserkennung mit Testpersonen am Berliner Bahnhof Südkreuz. Wir haben darüber ja auch schon ausführlich berichtet. Tim, in dieser Woche hat der Testlauf erneut für große Diskussionen gesorgt.
Und das nicht nur, weil der Bundesinnenminister Thomas de Maizière sich das Ganze vor Ort angeschaut hat. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff und andere forderten einen Stopp des Tests. Allerdings basierten diese Forderungen wohl auf Falschinformationen. Was ist da passiert?
Ja, bei der Diskussion in dieser Woche ging es weniger um die Gesichtserkennung, sondern um einen Transponder, den die Testpersonen bei sich tragen müssen. So lassen sie sich eindeutig identifizieren und dadurch kann man dann eben überprüfen, ob sie das System tatsächlich richtig erkennt. Nun haben Anfang der Woche die Aktivisten des Vereins Digital Courage Alarm geschlagen. Sie hatten einen dieser Transponder untersucht und dabei wohl festgestellt, dass er angeblich viel mehr Daten über die Testpersonen sammelt, als diese wüssten. Das Gerät würde auch Bewegungs- und Temperaturdaten erfassen. Das sei so aber nicht richtig, sagt Friedhelm Greis von dem Nachrichtenportal golem.de. Er hat zusammen mit einem Kollegen die Vorwürfe überprüft.
Im Kern geht es darum, dass Digital Courage behauptet, die Sender seien unter anderem so kleine Überwachungslabore, als würden die Sensoren in den Sendern ständig die Daten aufzeichnen, die dann später ausgelesen werden könnten. Das stimmt überhaupt nicht, weil die Sender verfügen überhaupt nicht über den Speicher, um irgendwelche Daten aufzuzeichnen. Und wir haben uns auch gefragt, naja, wie kann es sein, dass der Transponder von Digital Courage jetzt diese Daten überträgt, obwohl das ja deaktiviert werden soll. Und da kamen wir halt dann zu der Erklärung, dass sie das Gerät halt neu konfiguriert haben.
Das heißt, anscheinend haben die Aktivisten selbst die Funktion freigeschaltet, die sie hinterher kritisiert haben. Für Friedhelm Greis haben sie damit allen geschadet, die sich für den Datenschutz einsetzen und außerdem vom eigentlichen Problem abgelenkt.
Das Problematische an dem Test ist ja nicht die Identifizierung der Testpersonen mit Transponder, sondern dass dadurch automatisierte Gesichtserkennung von allen Bürgern getestet und ermöglicht werden könnte.
Ja, und am Ende der Medien und Meinungen, Tim, beschäftigen wir uns mit dem Unvermeidlichen natürlich, den täglichen Tweets von Donald Trump voller Hass und wirren Aussagen.
Der US-Präsident nutzt ja Twitter als seine Bühne und sein Instrument und viele möchten, dass damit Schluss ist. Und das soll es jetzt nach dem Willen einer ehemaligen CIA-Agentin auch sein. Sie will Trump bei Twitter stoppen. Ich frage mich, wie?
Ja, indem sie zusammen mit unserer Hilfe den Laden übernimmt und Trump dann einfach rausschmeißen möchte. Valerie Plame heißt die Frau. Sie hat ausgerechnet, dass man etwa 1 Milliarde für den Kauf von Twitter braucht. Das Geld will sie durch Crowdfunding einsammeln und es sei Zeit, sagt sie, dass endlich etwas passiert und Trump bei Twitter zum Schweigen gebracht würde. Er schade mit seinen Tweets den Vereinigten Staaten und es bestünde die Gefahr, dass der Präsident mal eben bei Twitter einen Atomkrieg auslöst. Immerhin sind bei der Spendenkampagne bisher schon rund $72.000 zusammengekommen. fehlt allerdings noch so ein bisschen was bis zu einer Milliarde.
Stimmt, Tim, gut gerechnet. Und vielleicht würde er sich ja dann auch ein anderes Medium suchen, wenn es dann Twitter nicht mehr gäbe. Vielen Dank, Tim. Alle Links zu den Medien und Meinungen gibt es bei uns unter breitband.deutschlandfunkkultur.de und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik.
Und die wiederum ist von drei namenlosen Frauen aus Berlin, die sich in der Band High Dart zusammengeschlossen haben, um eine Musik zu produzieren, die sich psychedelisch wütender Valium-Pop nennt. Passend dazu heißt der Track auch Heavy Mats.
In Köln, von wo du uns, Markus, jetzt gerade zugeschaltet bist, geht heute die Videospielemesse Gamescom zu Ende. Und die hat nicht mal wieder nur Besucherrekorde gebrochen, sondern diesmal waren alle da. Wahrscheinlich wieder knapp 350.000 Besucher, über 900 Aussteller, du eben, Markus. Mhm. Und erstmals gab es am Dienstag eine große Eröffnungsveranstaltung mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Gamescom. Darüber ist ja schon viel berichtet worden. Am Mittwoch, einen Tag später, gab es im Rahmen des Gamescom-Kongresses die Wahlkampfarena. Da waren die Generalsekretäre bzw. Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, Linke, Grünen und FDP da und wurden eine Stunde lang von den drei Gaming-YouTubern LeFloid, Pete Smith und Colin interviewt. Markus, war das Wahlkampf oder eine ernstzunehmende inhaltliche Diskussion?
So weit würde ich wirklich nicht gehen, das als inhaltliche Diskussion zu bezeichnen. Das war wirklich so eine Wahlkampf-Wohlfühlveranstaltung. Alle Politiker waren sich einig, Games sind toll, wir brauchen Breitbandausbau und mehr Games-Förderung und es soll einfacher sein, Videostreams zu machen. Es gab ein paar konkret klingende Vorschläge, die für mich aber nicht wirklich von Wahlkampfversprechen zu unterscheiden waren. Vor allem halt in Bezug auf die Förderung von Spielen, die gerade ein sehr großes Thema sind, was wirklich alle angesprochen haben auf der Gamescom. Wie eine ernsthafte Auseinandersetzung kam mir das aber nicht vor. Es war eher so eine Art, wie soll man das sagen, joviales, schulterklopfendes Geplänkel mit ein paar wohlfeil eingestreuten Scherzen.
Ich darf direkt beginnen mit einer Frage an Sie, Herr Tauber. Was ist Ihr Lieblings-Emoji? Nein, Quatsch, nein. war ein Witz.
Man soll doch nicht nochmal draufhauen.
Ja, inhaltlich war die Veranstaltung dann tatsächlich so, also recht wenig erhellend, aber zwei Beobachtungen waren für mich dann auch spannend. Erstens, Gamer bestehen auf ihrer Filterbubble. Die Moderatoren zum Beispiel haben sich zu Beginn der Veranstaltung gar nicht vorgestellt. Also die haben zwar ihren Namen gesagt, aber nicht gesagt, wo sie herkommen, wer sie sind. Die haben also nur für ihr Publikum gesendet. Und sie haben mehrfach so einen Unterschied zwischen Gamern und Nicht-Gamern aufmachen wollen. Aber die Politiker haben sich da mal geweigert und einfach gesagt, Gamer sind nicht besondere Menschen, einfach ganz normale Menschen. Und die haben aber wieder darauf bestanden, gibt es da nicht vielleicht doch noch so einen Unterschied? Das fand ich spannend, weil ja eigentlich immer daran gearbeitet wird, dass dieses Unterschied genau nicht gibt, eben auch von den Gamern. Und zweitens, diese Gleichung hochrangige YouTuber, hochrangige Politiker gleich Aufmerksamkeit, die funktioniert wirklich. Die Eröffnung des Gamescom-Kongresses war in den Jahren davor immer so eine Veranstaltung für das Publikum vor Ort, also die Fachleute unter sich. Und dieses Mal war es zum ersten Mal, kommt in den Saal rein, zum ersten Mal eine extra Bühne für Kameras aufgebaut. Die war randvoll mit Leuten und große Fernsehsender waren da. Das hat schon, also die pure Anwesenheit hat dafür gesorgt, dass dieses Event tatsächlich mehr wahrgenommen wird.
Ja gut, aber du hast ja schon gesagt, dass es inhaltlich nicht so gehaltvoll war. Gilt das auch für den Rest des Kongresses oder war das da anders?
Da war es schon anders. Der größere Teil der Vorträge war zwar hier wirtschaftlich motiviert, das muss man sagen, was seltsam ist, weil es gibt mittlerweile eine eigene Entwicklerkonferenz von der Gamescom und der Kongress soll eigentlich die kulturelle Schiene zur Messe sein. Trotzdem sehr Wirtschaftsschwerpunkt, aber es gab auch spannende Sachen und Menschen zu sehen, also Gaming als Schulkonzept zum Beispiel, ein Philosoph, der die Frage diskutiert, wie real Spielwelten jetzt vielleicht doch sind und viele verschiedene Ansätze, die Gaming und reale Welten zusammenbringen wollen. Und einer, der genau das zu seinem Beruf gemacht hat, ist Christoph Deeg. Er selbst sagt, er arbeitet an digital-analogen Gesamtstrategien. Das hört sich so ein bisschen nach Buzzword-Bingo und Hype an, aber er meint damit, es gibt zwar einen Unterschied zwischen digitalem und analogen Leben, aber die beiden sind halt mittlerweile sehr, sehr, sehr eng verzahnt und für diese Verzahnung arbeitet er an Projekten, wo er physikalische und virtuelle Realität miteinander verbinden will. In Bibliotheken zum Beispiel oder beim Projekt Chewata Awaki, bei dem die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba zum Schauplatz eines Spieles wird.
Es ist ein Projekt vom Goethe-Institut. Also das Goethe-Institut hat mich eingeladen, nach Addis Abeba zu kommen und dort mit einer Gruppe von so 10, 15 Menschen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, sehr junge Menschen aus dem Bereich Architektur, Softwareentwicklung, Geschichte, verschiedene Berufe, zusammen ein Spiel zu bauen. Das war so die Grundidee. Und das Gesamtprojekt hat diesen Hintergrund, dass wir gerne erreichen möchten, dass die Menschen in Afrika ihre eigene Zukunft gestalten. Also nicht wir als Europäer hinkommen und sagen, wir gestalten euch mal eure Zukunft, sondern sie sollen die selber gestalten. Wir wissen aber auch, dass dort genauso Spiel wunderbar funktioniert. Also haben wir ein Local-Based-Game gebaut, das die Menschen in Addis Abeba dazu bringt, durch die Stadt zu laufen, mit den Gebäuden quasi zu interagieren und daraus resultieren sich aber auch Gedanken zu machen über die Zukunft ihrer eigenen Stadt und dessen, was sie in dieser Stadt dann sein werden.
Das andere, was quasi bei uns vor der Haustür stattfindet, ist, sie beschäftigen sich sehr mit Bibliotheken. Ja. Also wenn man nach ihnen sucht, findet man auf YouTube schon Vorträge, wo das schon viele Jahre... Warum sind das für Sie so spannende Orte, wenn es um Spiele geht?
Zum einen ist es eine unglaublich große Kultur. Es ist eine Kulturtechnik. So wie wir lesen und schreiben können, ist eben auch Spielen eine elementare Kulturtechnik des Menschen, die in allen Kulturen funktioniert. Und das ist etwas, was Bibliotheken schon vor einigen Jahren grundsätzlich verstanden haben, indem sie gesagt haben, wir nehmen Spiele mit in den Bestand. Man konnte die sich ausleihen. Und jetzt mit diesem Aufkommen dieser Weiterentwicklung der Spielewelt hin zu Online-Gaming, hin zu auch verschiedenen Ansätzen wie Gamification, Game-Based Learning, steht für die Bibliotheken jetzt ein komplett neuer Ansatz an, nämlich dass sie sich auf dieses Thema so einstellen müssen, dass das verstanden wird als gleichwertig zum Buch. Und mein Ansatz ist halt, also mein Ziel ist halt, dass ich in ungefähr 4-5 Jahren wir so weit sind, dass wir die Bibliotheken an sich komplett neu denken und dass wir quasi Spielelemente, Spielmechaniken, Spieltheorien, sowas wie Gamification als Kernfunktion, als Querschnittsfunktion durch die gesamte Bibliotheksarbeit sehen.
Jetzt ist ja bei beiden Projekten, die Sie da machen, das Spiel sozusagen auch ein verbindendes Element und da stellt sich die Frage, ob jetzt, wenn wir zurück zum Buzzword digital-analoge Gesamtstrategie kommen, halten Sie Spiele als ein besonders wertvolles Mittel, als Grenzgänger, als Verbindungsstück zwischen sozusagen also sowohl Internationalität als auch zwischen verschiedenen Medienformen oder Institutionen und worin liegt dieser besondere Reiz begründet?
Also ich würde ihm absolut zustimmen. Ich bin selber eigentlich gelernter Musiker. Also ich habe Jazzmusik studiert und was mir an der Musik immer so gefallen hat, war, ich konnte in fremde Länder hineingehen, eben auch wenn ich die Sprache dieser Menschen nicht sprechen konnte und auch Englisch nicht funktionierte, konnten wir zusammen auf die Bühne gehen und zusammen Musik machen. Wir konnten miteinander reden. Aber das funktioniert nur bei einer ganz kleinen Anzahl von Menschen, nämlich die Musik beherrschen. Spiel ist etwas, was in unseren Genen drin ist. Es ist eine Kultur, jedes Kind auf die Welt kommt, erschließt sich sein Umfeld durch Spielmodelle, durch Spielsysteme, durch Try-and-Fail-Modelle, durch Feedback-Systeme und so weiter und so fort. Es ist wirklich, weltweit bei allen Menschen gleich. Es funktioniert. Es gibt dann kulturelle Unterschiede, das ist klar, aber es funktioniert bei allen Menschen gleich. Und das ist etwas, was unglaublich verbindend ist, auch im Digitalen wie im Analogen. Also ich kenne sehr viele Menschen, die ich zum Digitalen geführt habe, indem ich mit ihnen stundenlang analog Canasta gespielt habe. Weil einmal ich Canasta total genial finde, ich liebe dieses Spiel. Und zum anderen, weil es den Menschen zeigt, das Digitale ist nur eine erweiterte Form. Wir müssen weg davon kommen, das Digitale immer als eine Art Gefahr zu sehen oder irgendwie, sondern alles, was wir im Digitalen tun, haben wir schon mal im Analogen in irgendeiner Form gemacht. Und Spiel ist quasi eine Art Metakulturtechnik, die in allen Altersklassen funktioniert, die in allen Kulturen funktioniert und mit dem wir unglaublich viel machen können. Das ist auch ein Wunsch, den ich habe, dass wir die Gamescom eben nicht nur als Business-Veranstaltung sehen, sondern auch sehen, schaut hin, dort ist eine ganze Generation, die zeigt uns ihre Kultur und sie zeigt, wie diese Kultur ihr Leben verändert und wie sie selber wiederum diese Kultur verändern. Das ist ein ewiges Wechselspiel und daraus können wir unglaublich viel lernen. Alle unsere gesellschaftlichen Grundfragen, die wir haben, wir können sie nicht einfach durch Spiel lösen, aber allein durch Beobachtung könnten wir zumindest unser Wissen darüber verstärken und wir sehen daran, wie gut wir oder schlecht wir mit neuen Kulturen umgehen können, wie offen wir ihnen gegenüber sind und wie wir auch bereit sind, uns diesen Kulturen zu öffnen, sodass sie uns auch mit verändern und entwickeln können.
Christoph Deeg über Canasta als Werkzeug des digitalen Einstiegs und das Potenzial mit Spielen, unsere Gesellschaft besser zu machen. Ich habe ihn auf dem Gamescom-Kongress getroffen.
Genau, und ich finde Canasta übrigens auch toll, Markus. Vielleicht macht mich das ja nochmal zur Videospielerin irgendwann. Wer weiß.
Ich habe es noch nicht verstanden tatsächlich, also das Canasta.
Ist nicht so schwer. Aber was ich mich noch gefragt habe, er sprach ja davon, dass er das Spiel nach Afrika brachte oder gebracht hat. Wie hat denn die Idee funktioniert eigentlich?
Er hat tatsächlich nicht nach Afrika gebracht, das ist ein Projekt des Goethe-Instituts gewesen und er hat da in Äthiopien Spielemacher beraten und da hat sich einerseits eine Gruppe draus gegründet und das Spiel ist tatsächlich so erfolgreich gewesen, also dass Menschen da ihre eigene Hauptstadt auf eine neue Art und Weise entdeckt haben, dass das jetzt, das ist ein großes Projekt, das die planen, das ist noch nicht so weit, aber es gibt wohl tatsächlich die Idee, das auf ganz Afrika auszudehnen.
Genau, und dann gab es ja noch, hat er ja noch angesprochen, die Bibliotheken und die Idee, Spielemechaniken in Bibliotheken zu bringen, also Bibliotheken neu zu denken. Wie kann man sich das genau vorstellen? Hast du da ein Bild vor Augen?
Also ich habe sozusagen mit ihm nicht die einzelnen Projekte durchgesprochen, aber ein Konzept, was immer wieder auftaucht, ein minipädagogisches Konzept, ist die Dinge, die man lernen kann, dass man die in sozusagen so, also spielerisch in eine Art Quest-Aufgabe verpackt, dass man das also das Problem unterteilt. Und das könnte man sich natürlich auch in Bibliotheken vorstellen, dass man nicht sagt, hier, Kind, da ist die Bibliothek, erschließ sie dir, lern die kennen, da gibt es halt irgendwo Sachen, die vielleicht interessant sind, dass man sagt, hier ist eine Aufgabe und die Aufgabe in so kleine Schritte unterteilt, wo man sagt, ja, da lernst du also einerseits die Bibliothek zu benutzen und andererseits findest du auf dem Weg dieser Aufgabe Lösungen für das Problem in Medien, die in dieser Bibliothek sind. Man könnte sich auch vorstellen, dass man eine Bibliothek sozusagen wie ein Spiellevel nochmal auf einer extra Karte aufzeichnet. Dann kann man sich, je nachdem, was man gelöst hat, einzelne Bereiche freischalten. Also es ist einfach ein spielerischer Zugang zu einer Struktur, die schon existiert.
Mhm. Klingt gut.
Gleich soll's dann,
ja. Aber gleich geht es jetzt erst noch mal konkret um Spiele, die auf der Gamescom vorgestellt worden sind. Vorher gibt es ein bisschen Gitarrenpop aus Texas, The Crystal Falls mit Capture You. Wir reden hier bei Breitband über die Videospielemesse Gamescom. Markus, du warst ja die ganze Woche da und wir haben gerade schon über das Rahmenprogramm und den Auftritt von Politikern gesprochen. Das Leitthema der Messe war aber nicht Wahlkampf, sondern einfach miteinander spielen. Welche Spiele gab es denn, die das möglich gemacht haben?
Also ich finde, sehr gut zu dem Konzept passt ein Konzept von Sony, die nämlich also eine ganze Spielereihe rausgebracht haben. Da gibt es interaktive Filme, wo man ab und zu Entscheidungen treffen kann, Quizshows, wo man gegeneinander antritt oder Geschicklichkeitsspiele. Und das Besondere daran ist aber, das wird nicht auf der Konsole gespielt, sondern die Smartphones, die die Spieler und Spielerinnen mitbringen, werden an die Konsole angeschlossen. Und das umgeht einen ganz wichtigen Punkt, nämlich wenn man mit Nichtspielern, also die mit den sozusagen klassischen Spielinstrumenten wie Maus und Tastatur oder Control-Gamepads, keine, die das noch nicht in der Hand hatten, das ist das immer eine große Hürde, sich da überhaupt damit zurechtzufinden. Und das Smartphone umgeht das sehr geschickt, weil das haben wir mittlerweile alle, das ist eine Kulturtechnik, die wir alle können, Smartphone bewegen oder drauf rumwischen. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Konzept. Aber es gab auch ganz, wie soll ich sagen, mehr oder weniger klassische Computerspiele zum Zusammenspielen. Zum Beispiel Deru von Inkkit aus Zürich. Das ist ein ganz einfaches, geometrisches, zweidimensionales Puzzlespiel, wo jeder so eine kleine geometrische Figur steuert, ein schwarzes und ein weißes Symbol. Und durch die Level gibt es dann so Ströme, die den Weg versperren zum Zielpunkt, den man erreichen muss. Und dann muss man miteinander herausfinden, wer muss wann welchen Strom aufhalten. Und dann kann man sich noch so gegenseitig helfen. Und das ist dadurch, dass es ein Puzzlespiel ist, also eigentlich eher ein Rätsel und keine Hektik hat, auch sehr, sehr, sehr gut geeignet, miteinander entspannt zu spielen, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie so Spielmechanik ganz der allerschnellste ist.
When the horsemen of the apocalypse begin to purge Earth, it takes the strangest of duos to save humanity.
Aber es gab natürlich auch solche Spiele, also wo es schnell zur Sache geht, wo man den Controller wirklich in der Hand halten muss. God's Trigger zum Beispiel von One More Level aus Polen. Dafür muss man den Controller wirklich beherrschen. Das ist stark inspiriert vom Indie-Hit Hotline Miami. Das ist so ein Shooter, den man von oben sieht. Und da kann man aber zu zweit kämpfen und kämpft dagegen die vier apokalyptischen Reiter. Das ist wirklich sehr explosiv und macht Spaß.
Schade, dass ich nicht da war, Markus.
Ich kann es dir nächstes Mal mitbringen.
Okay. Letztes Jahr war ja Virtual Reality das große Thema. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass du damals sehr skeptisch warst, ob es dieses Jahr noch VR-Spiele auf der Gamescom geben wird. Hast du recht behalten?
Nein, ich muss es zugeben, ich habe nicht recht behalten. Ich bin zwar selber immer noch skeptisch, aber der Markt scheint halt groß genug, dass immer wieder Spiele rauskommen. Und tatsächlich hat das auch einen Entwicklungsschritt gemacht. Was ich beobachtet habe, besonders bei einem Spiel, was mich besonders beeindruckt hat, ist Inpatient. Das ist auch ein Horrorspiel und die ersten VR-Horrorspiele waren ja sehr sozusagen mit dem Holzhammer. Also ganz gruselige Szenarien und so Jumpscares, also wo plötzlich was auftaucht und jemanden erschreckt. Und jetzt geht es eher so in diese Richtung, dass man das subtiler angeht, durch filmischere Inszenierung. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Das Spiel fängt zum Beispiel so an, man sitzt in einem Rollstuhl und vor einem läuft ein Mann hin und her in einem Schatten und der tritt einen so ran und guckt einen dann ins Gesicht. Und wenn man den Kopf bewegt mit der VR-Brille auf, dann guckt er einem auch immer in die Augen, hat man das Gefühl. Und das ist was ganz Einfaches. Und das zeigt zwei Sachen, nämlich einerseits, dass es diese Limitationen gibt, nämlich man kann nicht so viel zeigen, sonst wird das pixelig und unscharf, sondern man schränkt den Raum sehr ein. Dadurch wird es dann aber wiederum so, dass man es nachfühlen kann. Und andererseits, dass die Spielemacher jetzt aber lernen, feiner zu agieren. Eben genau mit diesem, sich einen Gesprächspartner auszudenken und den auch so zu inszenieren. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich frage mich, wie dieses Spiel wird. Und das andere, aber es gibt auch sozusagen Sachen, wo ich frage, was genau ist das? Es gibt zum Beispiel eine sehr große Rollenspielreihe Final Fantasy und die haben jetzt ein Angelspiel rausgebracht. Und das ist genau auch das, wonach es sich anhört. Man sitzt einfach nur da und angelt.
Gab es noch was, was dich besonders überrascht hat?
Wie groß die Rolle ist, die kleineren Spieleentwickler mittlerweile spielen. Indies gibt es mittlerweile überall, also sowohl welche, die von selbst dahin kommen. Es gab die Indie Arena Booth, eine ganz große Veranstaltungsfläche, wo sich kleine Spieleentwickler zusammengetan haben. Aber auch die großen Entwickler haben mittlerweile so Abteilungen, wo es für die Produktion mit kleineren Entwicklern geht. Und an welchen seltsamen Stellen, das hat mich auch überrascht, man auf Spiele trifft, die mich an unsere Themen hier in der Sendung erinnern. Beispiel für eins ist zum Beispiel das Square Enix Collective. Die haben Forgotten Anne mit im Programm. Das Entwickler irgendwie Snedel, einer der Entwickler, so beschreibt.
It is an adventure game with platformer elements, meaning that the platforming is basically how you traverse the world, how you get around, while the story, the dialogue, the exploration, the world, the scenery, that is absolutely the focus of the game.
Wir werden Spielmechanik miteinander vermischt. Einerseits die sozusagen an sehr alte Spiele erinnern, Prince of Persia zum Beispiel, so Jump'n'Runs. Andererseits eine Geschichte, die in ganz schönem Zeichentrickstil erzählt wird. Und da ist es da sehr surreal in einer Traumwelt, wo all die Dinge landen, die Menschen verloren gehen. Also Schals oder Lampen oder Socken, verknüpft mit eben diesen Jump'n'Run-Spielmechaniken. Und was das Spiel auch für uns bei Breitband interessant macht, Achtung, pass auf, es gibt da verifizierte Gegenstände, ja, also Gegenstände, die leben und die sich irgendwie bewiesen haben, die tragen einen grünen Haken, also ähnlich wie der blaue Haken bei Twitter und Facebook. Und ich habe dann gefragt, was das soll, und da hat aber der Entwickler das gesagt.
Now we're kind of treading into spoiler territory. That is something that you will have to, as a player, discover through gameplay.
Then let me rephrase the question that maybe you can answer some spoiler free. It's not an accident that the verification thing reminds us.
Absolutely not. It is absolutely designed.
Yeah. Also er wollte nicht verraten, worum es da geht. Er hat nur gesagt, das ist kein Zufall, dass es so ist. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ich könnte noch stundenlang weitererzählen über die Gamescom, aber leider ist unsere Sendezeit ja begrenzt.
Ganz genau, das tut mir auch leid. Wir müssen Schluss machen. Breitband ist am Ende. Nach uns kommen die Nachrichten und im Anschluss geht es dann im Theatermagazin Rang 1 um Sexismus in der Theaterlandschaft.
Vorher verabschieden wir uns mit einer letzten Netzmusik, die zur Gamescom passt und vom niedlichsten Komponisten überhaupt kommt. Das ist keine Respektlosigkeit von uns, sondern die Selbstbeschreibung des jungen Niederländers Stijn van Wakeren. Aber er ist nicht nur niedlich, er kann auch Klavier spielen, an elektronischer Musik basteln und Videospiele entwickeln.
Und aus seiner jüngsten Sammlung von Songs hören wir Interactive Dream Device. Und es verabschieden sich aus Berlin und Köln
Markus Richter
und Vera Lenz. Tschüss.
Tschüss.